Abschluss unserer Predigtreihe durch den Jakobusbrief. Und es ist zugegeben ein etwas merkwürdiges Ende, nämlich ein abruptes Ende. Jakobus, er schreibt nicht abschließende Grüße an die verehrten Mitchristen, sondern er schreibt von verirrten Mitchristen. In Jakobus Kapitel 5 lesen wir die Verse 19 und 20. Jakobus Brief, Kapitel 5, Abvers 19. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tod retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Wieso so ein plötzlicher, irgendwie informaler Abschluss? Wenn wir es vergleichen mit den Paulusbriefen, wo noch viele Grüße und Segenswünsche am Ende ausgedrückt werden, dann wundert man sich und denkt, so, geht es hier irgendwie auf der nächsten Seite vielleicht doch noch weiter? Warum so abrupt, Jakobus? Wir wissen es nicht. Vielleicht wurde er gehindert, weiterzuschreiben. Vielleicht hatte Jakobus es eilig. Aber wahrscheinlicher ist doch, vielleicht wollte er, dass die Christen nach dem Lesen des Wortes eben losgehen und tätig werden. Stellt euch vor, bei einem Fußballspiel in der Halbzeitpause spricht der Trainer einer Mannschaft über das, was bisher schiefgelaufen ist in der ersten Halbzeit und was sie taktisch besser machen müssen in der zweiten Halbzeit. Und zuletzt, bevor sie nun auf das Spielfeld laufen, ruft er laut zu: Und jetzt schnappt euch den Ball und schießt ein Tor. Und dann meldet sich der Kapitän und sagt: Trainer, willst du nicht vielleicht noch ein paar Danksagungen oder Grüße vom Aufsichtsrat weitergeben? Das würde uns alle ein bisschen mehr gefallen. Nun, der Jakobusbrief ist ein sehr, sehr leidenschaftlicher und auch sehr praktischer Brief. Im Schnitt gibt Jakobus in jedem zweiten Vers eine direkte Aufforderung an die Leser. Eine Aufforderung, etwas zu tun oder etwas sein zu lassen. Er will aufrufen: Werde tätig. Geht hinaus und setzt um, was das Wort Gottes uns sagt. Er drängt leidenschaftlich dazu auf, den Glauben auszuleben, tätig zu werden. Und daher ist es doch sehr passend, dass er auch so ganz praktisch endet. Übrigens ist das in gewisser Weise auch in unseren Gottesdiensten so. Ich wurde schon öfters gefragt, warum enden eure Gottesdienste eigentlich so abrupt? Da ist ein paar Lesungen und ein paar Lieder und dann die lange Predigt und dann kommt ein kurzes Gebet und ein Segenswort und auf einmal ist Schluss. Kein Lied mehr, keine Ankündigungen, keine weiteren Informationen, sondern einfach plötzlich Schluss. Und wisst ihr, es hat genau diesen Grund. Es soll dazu führen, dass die Predigt das ist, was nach dem Gottesdienst in unseren Köpfen, in unseren Herzen bleibt, worüber wir nachdenken, was uns bewegt, was wir umsetzen wollen. Also Jakobus, letzter großer Aufruf. Ich habe die Predigt genannt: Verirrter Christ. Verirrter Christ. Der erste Punkt lautet: Christen können sich verirren. Durch den ganzen Brief hindurch nennt Jakobus die Adressaten immer wieder meine Brüder. Und er meint damit Brüder im Glauben an den Herrn Jesus Christus. Nun, auch Juden nannten sich gegenseitig Brüder, aber Jakobus schreibt in Jakobus 2, Vers 1 sehr deutlich: Meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Und insgesamt schreibt er die Leser 14 Mal mit Brüder an. Manchmal auch meine geliebten Brüder. Aber an keiner Stelle gibt er irgendwie einen Hinweis, dass er damit eine andere Gruppe meinen könnte, als eben die, die den Glauben an Jesus Christus haben, unseren Herrn der Herrlichkeit. Meine Brüder, als Christen nennen wir uns gegenseitig Geschwister, weil wir in die Familie Gottes aufgenommen wurden. Durch Jesus haben wir Frieden mit Gott und Gott ist unser Vater und wir sind angenommene Kinder. obwohl wir einst Feinde waren. Durch Jesus sind wir adoptiert, aufgenommen in die Familie Gottes. Und in unserem Text ist diese Anrede, meine Brüder, besonders wichtig. Denn Jakobus, er schreibt nicht von Ungläubigen, von Gottlosen, nicht von irgendwelchen Menschen, irgendwelchen Bekannten, die einen schlechten Weg gegangen sind, sondern er schreibt von Christen. Oder mindestens von der Möglichkeit, von der Wahrscheinlichkeit, dass es hier um Christen geht. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt. Unter euch meint also nicht in eurer Stadt oder in eurem Sportverein oder auf eurer Arbeit, sondern jemand unter euch aus eurer Gemeinde. Jemand unter euch Brüdern, unter euch Christen. Warum ist das so wichtig? Natürlich können Christen irren, oder? Wir Christen machen Fehler. Wir beurteilen Situationen falsch. Wir irren in unserer Meinung. Wir sagen vielleicht etwas Falsches. Das ist doch klar. Wir sind doch nicht sündlos. Wir Christen irren uns auch. Doch hier ist nicht von einer kleinen Verfehlung die Rede. Nicht von unterschiedlichen Ansichten, sondern von einer wirklich ernsten Situation. Wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt. Sie hatten einst die Wahrheit, sie standen in der Wahrheit, aber sie sind von dieser Wahrheit weggegangen und haben sich verirrt. Sie haben sich verlaufen. Sie sind woanders, nicht mehr in der Wahrheit. Die Wahrheit kann die christliche Lehre sein. Die Wahrheit über Gott und über uns Menschen, dass Gott vollkommen heilig ist und der Mensch völlig verdorben, völlig in Sünde gefangen und aus eigener Kraft kann er den Himmel nicht verdienen. Es braucht die Gnade in Jesus. Es braucht die Gerechtigkeit, die allein durch Glauben angerechnet wird. Und jeder, der glaubt, der wird auferstehen und leben in Ewigkeit. Wahrheit ist die Botschaft von Jesus und dem Evangelium, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass in ihm allein Vergebung ist. Paulus schreibt an Timotheus von zwei Männern, Hymenäus und Philetus, und von denen schreibt er, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei. 2. Timotheus 2. Sie glauben nicht mehr an die Wahrheit der körperlichen Auferstehung und sind so abgeirrt von der Wahrheit. Wir haben gerade gelesen, passend in 1. Korinther 15, wie wichtig die Auferstehungslehre ist für das gesamte Verständnis des Evangeliums. Vielleicht meint Jakobus solche theologischen Verirrungen von der rechten, christlichen, gesunden, wir würden heute sagen, von der biblischen Lehre, abgeirrt von der Wahrheit des Wortes Gottes. Doch Jakobus geht es vermutlich eher um eine Verirrung von einem Leben in der Wahrheit. Oder ein wahrhaftiges, ein christliches Leben. Das ist einer der Schwerpunkte seines ganzen Briefes. Glaube ist nicht nur theoretisch, sondern zeigt sich in der Tat, in der Weise, wie das Wort Gottes unser Leben bestimmt, unser Leben beeinflusst. Wie wir es ausleben. Paulus beschreibt im Galaterbrief, wie er einmal sogar den Apostel Petrus und Barnabas sehr direkt konfrontieren musste. Sie hörten nämlich auf, mit den Heidenchristen in Antiochia zu essen, als jüdische Christen aus Jerusalem kamen. Sie sonderten sich ab. Und Paulus erklärt, als ich aber sah, dass sie, Petrus und Barnabas, als sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas vor allen und so weiter. Nicht, weil sie eine falsche Lehre verbreitet haben, aber weil ihr Verhalten die Lehre von der Einheit in Christus von allen Gläubigen verdeckte oder irgendwie untergrub. Ihr Leben passte nicht zu der Lehre. Und deswegen war es gefährlich. Sie gingen nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums. Und es scheint Jakobus eher um solch eine falsche Lebensführung zu gehen. Denn in Vers 20 nennt er dieses Abirren von der Wahrheit die Verirrung seines Weges. Das deutet mehr auf eine moralische oder auf eine praktische Verirrung hin. Er lebt nicht mehr, wie ein Christ leben sollte. Außerdem wird der Verirrte Sünder genannt. Das kommt in Bezug auf Christen gar nicht häufig vor im Neuen Testament. Wir wissen, wir sind geheiligt, wir sind Erlöste, wir sind Kinder Gottes. Aber wenn ein Christ Sünder genannt wird, dann in dem Bezug auf Tatsünden, dass er in Sünde lebt. Wir können uns also vorstellen, dass in den Gemeinden, an die Jakobus schreibt, in den Gebieten um Palästina herum, in Syrien oder auf Zypern oder in Zilizien, in der südlichen Türkei, dass es damals Gemeinden gab und in diesen Gemeinden gab es Leute, genauso wie es sie auch in unseren Gemeinden heute gibt. Mit ganz ähnlichen Problemen. Menschen, die anfangs freudig erzählten, wie der Herr sie gerettet hat. Sie sind vor die gesamte Gemeinde getreten und haben ein Zeugnis gegeben von der Kraft und der Gnade Gottes in ihrem Leben. Und sie sangen leidenschaftlich für Gott in den Gottesdiensten. Oh, man konnte sie heraushören. Und sie beteten inbrünstig in den Gebetsstunden. Und sie dienten fleißig. Und sie studierten das Wort Gottes. Und man sah sie und sagte, wow, Gott hat so ein großes Werk an ihnen getan. Aber dann kam die erste Freundin. Und die hielt nichts vom christlichen Glauben. Und der junge Mann kommt immer seltener zum Gottesdienst. Und irgendwann gar nicht mehr. Oder eine Frau hat einen vielversprechenden Job bekommen. Sie kann endlich Karriere machen. Ihre guten Noten haben sich gelohnt. Aber für die Gemeinde und für Gott hat sie immer weniger Zeit. Andere Dinge sind wichtiger. Wir können eine ganze Reihe von möglichen Gründen aufzählen. Unterhaltung, falsche Freunde, Geldsucht oder auch Streit in der Gemeinde. Wut und Bitterkeit über Aussagen, Stolz und Unversöhnlichkeit. Neid, wie viele Gemeindeglieder haben schon die Gottesdienste verlassen, weil sie sich über andere ärgerten und keinen Frieden fanden. Und sie irren ab von den Pflichten eines Christen, einen Gottesdienst zu besuchen, Gemeinschaft zu haben. Sie sagen, ich kann das auch zu Hause. Und plötzlich verändert sich ihr Leben. Sie leben kein geheiligtes Leben mehr. Sie kommen in immer andere Kreise, leben immer sündiger, haben immer ein weniger empfindsames Gewissen. Vielleicht ist es Neid oder Krankheit. Mir geht es so schlecht. Allen anderen hilft Gott, aber nur mir nicht. Ich bin arm. Ich bin krank, ich bin traurig, ich höre auf mit diesem frommen Leben. Ich mache einfach das Beste aus meinem traurigen Schicksal und versuche mein Leben noch so zu genießen, soweit ich es kann. Aber Gemeinde kann mir nicht helfen. Und sie gehen fort. Aufgrund von Verlockungen, aufgrund von Enttäuschungen, aufgrund von schwierigen Situationen im Leben. Damals bei Jakobus vielleicht aufgrund von Verfolgung. Es ist schwer geworden, ein Christ zu sein. Ich habe den Job nicht bekommen, nur weil ich Christ bin. Ich musste mein Zuhause verlassen, nur weil ich Christ bin. Oh, das will ich nicht länger tragen. Und sie gehen fort. Sie verlassen die Gemeinde. Sie verlassen die Anbetung Gottes. Sie verlassen das Wort Gottes. Und sie gehen dahin. Ein Leben, das nicht dem geraden Weg der Wahrheit des Evangeliums entspricht. Sie leben so, wie ein Christ nicht leben sollte. Sie wollen zu keiner Gemeinde gehören. Sie wollen sich nicht ihren Spaß verderben lassen. Sie wollen nicht auf die Liebe zur Welt verzichten. Sie wollen nicht schief angeschaut werden von den Kollegen. Sie irren ab von der Wahrheit. Von der Wahrheit, wer Gott ist und wie sie vor Gott stehen und was der Sinn ihres Lebens ist und wo allein Erfüllung des Lebens ist. Sie irren ab davon. Meine Brüder, jemand unter euch. Doch Moment. Das ist doch gar nicht möglich, oder? Was Jakobus hier schreibt, ist es nicht unmöglich für einen Christen. Gehört es nicht zu der Wahrheit der biblischen Lehre, dass ein Christ niemals verloren gehen kann? Wir glauben doch an die Unverlierbarkeit des Heils, an die Bewahrung der Heiligen. Oh ja, mit ganzem Herzen und voller Überzeugung und Gewissheit. Gott ist es, der das gute Werk, das er angefangen hat, auch vollenden wird. Jesus Christus festigt die Gläubigen bis ans Ende. Philipper 1, Vers 6, 1. Korinther 1, Vers 8. Ja, er kann uns festigen und bewahren bis ans Ende und uns jubelnd vor seine Herrlichkeit stellen. Judas 24. Die Jesus gerechtfertigt hat, die wird er auch verherrlichen. Römer 8. Nichts kann einen Christen aus der Hand Jesu rauben. Johannes 10. Selbst der Teufel kann die Auserwählten nicht in die Hölle führen. Jeder Mensch, der neues Leben in Gott hat, der ein Kind Gottes ist, ist durch eine neue Geburt. Und durch diese neue Geburt, durch dieses neue Leben bleibt er ein Kind Gottes. Nun gibt es aber auch falsche Bekenner, Namenschristen. Sie sind Heuchler. Sie reden fromme Sätze, sie machen das mit, was die anderen in der Gemeinde tun. Und man denkt, sie sind Christen. Aber da war nie wirklich eine Veränderung in ihrem Herzen. Und irgendwann ist es ihnen alles zu langweilig, zu öde, zu uninteressant. Andere Dinge sind viel spektakulärer. Und sie gehen. Davon schreibt Apostel Johannes in 1. Johannes 2, Vers 19. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Also, Johannes, er schaut zurück und sagt, da waren Leute, die sind in unseren Gottesdiensten gewesen, in unseren Gemeinden. Und jetzt sind sie fort. Und sie haben gezeigt, es wurde offenbar, sie waren nie Kinder Gottes. Sie gehörten nie wirklich zu uns. Sie gehörten nie zu den Auserwählten. Sie waren nie wirklich Brüder. Im Rückblick kann Johannes das bestätigen. Also, Gott bewahrt die Gläubigen, seine biblische Lehre, bis ans Ende. Und es gibt falsche Brüder, falsche Bekenner, die irgendwann abkehren und zeigen, sie waren nie Christen. Aber das ist nicht alles, was die Bibel bezeugt. Nein, es gibt Christen, die verirren sich. Sie irren ab von der Wahrheit für eine Zeit. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt. Jakobus, er gebraucht hier das gleiche Wort für das Zurückkommen, wie Jesus, der zu Petrus vorhersagt, dass Petrus ihn aus Menschenfurcht verleugnen wird. Petrus, er wird in der Situation, wo Jesus gefangen genommen und verhört wird, er wird so reden und er wird so handeln, als gehörte er gar nicht zu Jesus. Als wäre er überhaupt nicht gläubig. als wäre er kein Nachfolger von Jesus. Tatsächlich. Petrus, er ruft in diesem Vorhof auf: Ich kenne ihn nicht. Damit alle denken: Oh, das kann kein Jünger sein. So wie er redet. So wie er sich selbst verflucht. Doch der Herr Jesus, er sagt zu ihm in Lukas 22, Vers 32: Ich habe auch für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, das ist das gleiche Wort, wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Petrus sprach und lebte und handelte wie ein Ungläubiger. Aber Jesus sagt: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und es wird sich darin zeigen, dass du zurückkehrst. Und von solchen schreibt Jakobus: Brüder, Gläubige, die für eine Zeit von der Wahrheit abirren, aber wieder zurückkehren. Für eine Zeit reden sie und leben sie, als würden sie Gott nicht kennen. Stellt euch vor, ihr wäret am Hof von König David, in der Zeit, als er Bathseba kennenlernte. In der Zeit, als Bathseba schwanger war. Ihre ganze Schwangerschaft lebte David, als würde er Gott nicht kennen. Als das Kind geboren war, kommt der Prophet Nathan zu ihm und sagt: Du bist der Mann. Du hast gesündigt. Du verdienst den Tod. Und David tut Buße. Nun, in diesem Jahr war David nicht gottlos, obwohl er aussah wie ein Gottloser. Und wenn du an seinem Hof gearbeitet hättest, hättest du sagen müssen: Ich weiß nicht, was mit König David ist. Ich zweifle daran, ob er gläubig ist. Wenn du einst zurückgekehrt bist. Gott lässt seine Kinder nicht in der Finsternis. Er zieht sie zurück. Aber Kinder Gottes, Christen, können sich verirren. Sie können abirren von der Wahrheit, zumindest für eine Zeit. Das bestätigt hier unser Text. Der zweite Punkt: Christen können Verirrte retten. In unserem Text ist das Erstaunlichste nicht die Tatsache, dass auch wahre Christen sich verirren können, abirren können von der Wahrheit. Noch viel bemerkenswerter ist, wie ich finde, was Jakobus hier über die Christen schreibt, die so einem verirrten Gläubigen nachgehen. Wie beschreibt er diesen Dienst, diese Tätigkeit, diese Aufgabe, die die Christen hier tun? Vers 20: So wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Was? Derjenige, welcher den Sünder zurückführt, dieser Mensch, dieser Christ aus der Gemeinde, rettet die Seele des Verirrten vom Tod? Wie bitte? Das ist doch keine christliche Lehre, oder? Die Rettung der Seele ist allein aus Gnade, nicht aus Verdienst, allein durch Glauben, nicht durch Werke, allein in Christus, nicht von irgendwelchen Menschen. Das bekennen wir felsenfest. Wenn wir den Römerbrief lesen oder den Galaterbrief, dann bleibt da kein Zweifel, dass allein Gott in Christus Menschen retten kann Seelen retten kann aus dem Tod. Jakobus, vielleicht solltest du mal den Paulusbrief lesen. Aber nein, das, was Jakobus hier schreibt, das würde Paulus auch so schreiben. Glaubt ihr mir das? Wisst ihr, woher ich das weiß? Weil Paulus es tut. Er schreibt zu Timotheus, 1. Timotheus 4, Vers 16. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Paulus? Bist du es? Oder 1. Korinther 9, Vers 22. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Nun, hier geht es nicht um Werksgerechtigkeit. Oder um irgendwelche Heiligen als extra Mittler neben Jesus. Hier geht es nicht um einen anderen Heilsweg als den allein, der in Christus aus Gnade durch Glauben besteht. Nein, was Jakobus genauso wie Paulus bezeugt, ist dies. Christen sind Werkzeuge Gottes in der Bekehrung und Bewahrung der Auserwählten. Stell dir vor, du bist ein Rettungssanitäter, fährst einen Krankenwagen. Und aus dem Krankenhaus bekommst du mitgeteilt, ein Notruf ist eingegangen und du fährst raus zu einem schweren Autounfall. Und du holst eine schwerverletzte Frau aus dem Autowrack und fährst sie zurück in das Krankenhaus. Und sie wird umgehend vom Chefchirurgen notoperiert in einer mehrstündigen OP und tatsächlich, sie überlebt. Es war lebensbedrohlich, aber sie überlebt. Und einige Tage später bekommst du einen Brief von ihr. Lieber Sanitäter, Sie haben mir das Leben gerettet. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Nun wäre das falsch, diese Aussage? Nun, war die Arbeit des Arztes nicht viel entscheidender in der Lebensrettung? Und es war doch nur dein Job. Du hast vom Krankenhaus die Aufgabe erhalten und deine Aufgabe gemacht. Und wenn heute nicht dein Dienst gewesen wäre, hätte es der Kollege gemacht. Du hast sie doch nur gefahren, nicht wiederbelebt. Ja, und dennoch. Und dennoch ist diese Aussage vollkommen richtig. Du warst Teil von der Rettung ihres Lebens. Was unser Predigtext hier aufzeigt, ist sehr, sehr kostbar und wichtig für uns Christen zu verstehen. Jesus Christus gebraucht Christen, um Brüder und Schwestern bis ans Ende zu bewahren. Jesus Christus gebraucht Gläubige, die allein aus Gnade selbst gerettet wurden, deren Sünden er am Kreuz an unserer Stelle getragen hat. Sünder, die er selbst in Liebe gerettet hat und gebraucht sie zur Rettung und Bewahrung anderer. Ist das nicht großartig? Ist das nicht großartig? In der letzten Predigt haben wir gelernt, dass wir durch unser Gebet Anteil haben an dem mächtigen Wirken Gottes. Wir lenken Gott nicht, aber Gott gebraucht auch unsere Gebete, um das zu vollbringen, was er beschlossen hat. Wunderbar. Und das ist noch nicht alles. Er gebraucht arme, schwache Christen in einer Gemeinde wie diese hier. Klein und schwach. Um andere arme, schwache Christen in diesem Leben voller Versuchungen, voller Sünden, voller Lockungen, voller Irrwege zu bewahren und sie vollkommen bis ans Ende zu retten. Wir haben also durch Gebet und durch unsere Taten Anteil an dem, was Gott in seiner herrlichen Souveränität wirkt auf dieser Erde. Du verkündest deinem Nachbarn das Evangelium und er kommt zum Glauben. Ja, das war Gott.
der vor Grundlegung der Welt deinen Nachbarn auserwählt hat zum Leben. Und ja, es war Christus, der am Kreuz von Golgatha die Vergebung der Sünden und die Schuld deines Nachbarn bewirkt hat. Und ja, es war der Heilige Geist, der die neue Geburt in deinem Nachbarn vorgebracht hat, sodass er Buße tat und glaubte. Ja, es war der dreieinige Gott, der die Seele rettet. Und gleichzeitig sagt Gottes Wort, du hast ihn gerettet. Weil der dreieinige Gott dich gebrauchte als Boten des Evangeliums. Du hast ihn gerettet. Es gibt nichts Kostbareres auf dieser Welt. Keinen höheren Dienst. Wenn also ein Bruder von der Wahrheit abirrt, dann können Christen von Gott gebraucht werden, um die Heiligen trotz solcher Irrwege zurückzuführen und so auf diese Weise zu bewahren bis ans Ende. Christen werden nur bewahrt, indem sie zur Wahrheit zurückkehren. Als Gemeinde ist es aber nicht nur ein Privileg, es ist eine Pflicht. Wir dürfen nicht sagen, wir sind reformiert, wir sind Calvinisten, Bruder Thomas ist abgeirrt, tja, das ist gut zu wissen, dass er nie zu den Auserwählten gehörte. Gut, dass es jetzt nicht mehr unsere Sache ist. Wenn er nicht mehr zum Gottesdienst kommt, dann wissen wir, okay, nicht mehr unser Business. Der gehörte nie zu uns. Nein, nein. Es kann sein, dass dieser Thomas sich völlig sträubt. Er will nichts mehr mit dem Glauben zu tun haben. Er kehrt dem allen beständig den Rücken. Ja, dann war er nie ein Kind Gottes. Aber in vollem Bewusstsein und Vertrauen auf die Souveränität und Treue unseres Rettergottes wollen wir dem Herrn dienen in der Weise, wie er die Seinen bewahrt und diesem Thomas nachgehen. Und herzlich davon ausgehen, dass er vielleicht ein Bruder ist, der von der Wahrheit abgeirrt ist, aber in Gottes Gnade zurückgeführt werden kann. Und das nicht durch einen Engel, der erscheint. Vielleicht nicht durch einen Traum, der ihn schweißgebadet aufwachen lässt, sondern vorrangig wirkt Gott die Bewahrung der Heiligen durch Brüder und Schwestern, die einem verirrten Christen nachgehen. Das ist ein Grund, ein Nutzen von Gemeinde. Warum Gemeinde so wichtig ist für uns Christen. Und ehrlich gesagt, ich hoffe, wir als Gemeinde wachsen in dieser Aufgabe, einander nachzugehen. Dass der Herr uns gebraucht, um Brüder und Schwestern zurückzuführen zur Wahrheit. Und drittens und letztens, biblische Hilfen zur Rückführung von Verirrten. Zum einen, Jakobus schreibt, meine Brüder, darum fördere die Verbundenheit der Gemeinde. Damit ein Bruder oder eine Schwester einem Verirrten nachgehen kann, braucht es Beziehung. Gemeinde ist Familie. Und vielleicht gehörst du zu denen, die sagen, ich bin lieber für mich allein. Ich bin nicht so der Kontaktmensch. Ich bin so oft verletzt worden, ich komme zum Gottesdienst, ich gehe schnell wieder heim, es soll mich bloß niemand anquatschen oder irgendwie ein Interesse an meinem Leben heucheln, ist doch eh alles nur Betrug. Außerdem, mein Glauben ist Privatsache. Ich komme hier, um was zu hören, um mich zu bilden, aber ich will nichts mit euch zu tun haben. Lieber Freund, du verstehst nicht, wie wichtig Gemeinde für dein Glaubensleben ist. Du überschätzt deine eigene Kraft. Und du verachtest das Wort Gottes. das uns ruft in Beziehung, in Verbundenheit, in Verantwortung als Gemeinde. Ja, als Christen sollen wir nicht wie Kain sagen, bin ich meines Bruders Hüter? Sondern in Liebe und Sorge miteinander verbunden sein, aufeinander Acht geben. Wenn einer leidet, leiden alle mit. Wenn einer sich freut, freuen sich alle mit. Und Jakobus, er schreibt nicht, der Älteste soll den Verirrten zurückführen. Er sagt, wenn jemand ihn zurückführt. Der Älteste ist vielleicht nicht immer der geeignetste. Vielleicht hast du eine Beziehung mit diesem Bruder, die vertraut ist, vertrauter als die des Pastors. Und Gott kann dich gebrauchen, um diesen Verirrten zurückzuführen. Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Hast du jemanden, der dir nahe genug ist, um zu erkennen, lieber Bruder, du gehst auf einem falschen Weg? Gibt es jemanden, der so Anteil hat an deinem Leben, dass er merken würde, oh, hier weichst du ab von der Wahrheit. Fördere die Verbundenheit. Sorgst du dich in Liebe, nicht in Neugierde oder Fehlersuche? Das ist ein gefährliches Gebet. Aber sorgst du dich in Liebe um das geistliche Wohl deiner Geschwister hier in der Gemeinde? Gibt es Leute, die du anrufst und sagst, lieber Bruder, liebe Schwester, wie geht es dir im Glauben? Wie kommst du mit dieser Situation zurecht? Ich weiß, du bist traurig. Du fühlst dich schwach. Wie geht es dir? Kann ich dir helfen? Gibt es Geschwister, auf die du Acht gibst, um die du dich sorgst? Fördere die Verbundenheit in der Gemeinde. Das ist der Ausgangspunkt. Damit dieses Zurückführen von Verirrten stattfinden kann, müssen wir als Gemeinde verbunden sein, müssen Beziehungen haben. Und dann schreibt Jakobus, so bist. Sei dir der echten Gefahr bewusst. So wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Nun, wir haben gesagt, ein Christ kann sich verirren, aber Gott wird ihn zuletzt zurückbringen, vorrangig durch andere Christen. Wenn er ein wahres Kind Gottes ist. Die Lehre der Bewahrung der Heiligen darf uns aber niemals, niemals träge, achtlos oder gleichgültig machen. Es ist kein Spiel. Es geht um Leben und Tod. Schafft euer Heil mit Furcht und Zittern. Oh, wenn du von der Wahrheit abgeirrt bist, denke niemals, Ich bin mir sicher, meine Bekehrung damals mit 13 war echt. Ich genieße jetzt mal ein wenig die Annehmlichkeiten eines sündigen Lebens und komme dann halt irgendwann wieder zurück. Das ist doch das, was der Pastor gelehrt hat, dass alle Christen bewahrt bleiben. Also werde ich schon irgendwann zurückkommen und jetzt lebe ich einfach mein Leben in Saus und Braus. Wenn du so denkst, hast du keinen Grund zu glauben, dass du dem künftigen Zorn Gottes entkommen wirst. Deine Seele riecht schon nach Verdammnis, wenn du so mit der Wahrheit Gottes leichtfertig spielst, dann hast du keine Ehrfurcht, hast du keine Erkenntnis, kein Verständnis von den kostbarsten Lehren der Schrift. Die Bibel sagt daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Nimm das ernst. Ein Christ kann von der Wahrheit abirren. Und es ist eine zutiefst ernste Sache. Es ist eine absolut gefährliche, bedrohliche Sache, von der Wahrheit abzuirren. Fürchte dich! Nur die Wahrheit von Jesus macht frei und rettet dich vor dem Zorn Gottes und dem ewigen Tod der Hölle. Und wenn du ein Leben führst in Sünde, abgeirrt von der Wahrheit, dann hast du in dem Moment keinen Grund, auf den Himmel zu hoffen. Sondern es ist eine reale Gefahr, dass du dem Tod und der Hölle und der Verdammnis nahe bist. Aber wenn der Herr wirklich ein Werk in dir begonnen hat, dann wird er dich zurückführen. Ja. Und so wird erkannt werden, eine Seele ist vor dem Tod gerettet worden. Durch die Wiedergeburt und durch die bewahrende Gnade Gottes. Aber jeder Christ, der abirrt, er häuft Sünden auf sich. Und auch das sollte uns betroffen machen. Eine Menge von Sünden, schreibt Jakobus. Es ist keine Spielerei mit unserem Leben. Auch als Christen können wir Christus verunehren und großen Schaden anrichten. Für uns selbst, für unsere Lieben, für unsere Freunde, für die Gemeinde. Aber auch wenn du einem irrenden Bruder nachgehst, flehe Gott um Hilfe. Bitte um Weisheit. Erkenne den Ernst der Situation. Wisse, dass wer einen Bruder, einen Sünder zurückführt, er seine Seele aus dem Tod retten wird. So ernst ist die Sache. So ernst sollen wir die Sache nehmen. Es ist kein Spiel. Es geht um Leben und Tod. Aber Jakobus schreibt, zurückführt. Das ist die dritte Anwendung. Leite in Weisheit, Sanftmut und Vorsicht zurück zur Wahrheit. Jakobus schreibt nicht, fangt ihn wieder ein, schleift ihn zurück nach Hause. Nein, jemand führt ihn zurück zur Wahrheit. Paulus geht darauf ein, in Galater 6, Vers 1. Er schreibt, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Es braucht eine geistliche Gesinnung, also ein weises Verständnis von der Situation, von dem Irrweg, von der Sünde, um dem verirrten Bruder zu überführen, dass er auf einem falschen Weg ist, auf einem Irrweg, dass er abgewichen ist von der Wahrheit. Aber kaum etwas ist so abstoßend wie stolze Härte. Und leider ist es bei uns Christen viel zu häufig der Fall. Ich weiß die Wahrheit und jetzt zeige ich dir mal ordentlich, was du alles falsch gemacht hast. Bis du dich klein fühlst wie ein Wurm. Denn die Rückführung soll im Geist der Sanftmut geschehen. Aus Liebe. Mit herzlicher Milde. Es geht nicht darum, den Bruder ordentlich zu drohen oder ihn klein zu machen. Das sind Methoden von Sekten oder von selbstherrlichen, stolzen Führern. Aber im Geist der Sanftmut jemanden zu ermahnen und zu überzeugen, heißt, ihn zur Wahrheit zurückzuführen. In einer Weise, die Gott gebrauchen kann zum Segen. Wo du vielleicht selber sagen kannst, lieber Bruder, ich kämpfe doch mit ähnlichen Sünden. Auch ich hatte diese Zeit, wo ich abgeirrt bin. Aber ich ringe um dich. Ich möchte dich gewinnen. Und das Ganze in Vorsicht. Gib Acht, dass du nicht selbst versucht wirst. Denke nicht, oh, diese Versuchung, mich kann das niemals locken. Oh, ich kann kaum aufzählen, was es schon alles gegeben hat. Wie viele Seelsorger sind schon in große Sünden gefallen, weil sie jemanden helfen wollten. Und bei dem Treffen, ein Seelsorger, ein Prediger, ein Pastor, er trifft sich mit einem Gemeindeglied, mit einer jungen Frau. Und
in diesem Treffen, wo er ihr geistlich aufhelfen will, sündigt er in Unreinheit und Ehebruch. Und es ist schlimmer als alles, was sie getan hat. Oder man verliert sich in ungesunde Diskussionen über ihr Lehren, bis man selbst den Halt verliert und zu zweifeln beginnt. Sei vorsichtig, du kannst genauso abirren. Sei vorsichtig, halte dich nicht einfach für stark, so, krempel die Ärmel hoch, ich mach das schon, ich bringe den wieder zurück. Gib Acht auf dich selbst. Jesus warnt uns auch, gib Acht auf deine eigenen Sünden. Wenn wir den Splitter aus dem Auge des Nächsten holen wollen, dann sollten wir den Balken in unserem eigenen Auge nicht übersehen. Und dann, Sünden bedecken. Sei bereit zu vergeben. Ein abirrender Bruder oder eine abirrende Schwester bereitet viel Kummer in Gemeinde. Es bereitet Kummer und Schuld. Vielleicht kam es zu bösen Vorwürfen und unhaltbaren Anschuldigungen. Vielleicht kam es zu Lästereien und Zerwürfnissen und Streit und Bitterkeit und Neid. Vielleicht hat der Christ viele Scherben hinterlassen. Vieles zu Bruch gegangen. Vertrauen verspielt. Und kommt er wieder und er oder sie denkt, oh, was werden die Leute sagen in der Gemeinde? Ich habe mich so hässlich verhalten, ich kann nie wieder zurückkommen. Aber dann tritt die Schwester, der Bruder in die Gemeinde. Und die ganze Gemeinde sagt, schön, dass du wieder da bist. Wir freuen uns, dass du zurückgekehrt bist. Wie der Vater des verlorenen Sohnes. Und wir sind bereit, all die Sünden zu bedecken mit Liebe. All das, was vorgefallen ist, all das, was so viele Verletzungen verursacht hat, wir sind bereit, das zu bedecken, einander zu vergeben, die Menge der Sünden zu bedecken. Natürlich kann nur Gott im vollen Sinne Sünden bedecken. Aber Jakobus, er zitiert hier aus Sprüche 10, Vers 12, Hass erregt Zänkereien, aber Liebe deckt alle Vergehungen zu. Wenn ein Bruder oder eine Schwester, die abgeirrt ist, zurückgeführt wird, müssen wir als Gemeinde bereit sein zu vergeben, Sünden zu vergeben, Sünden zu bedecken, eine Menge von Sünden zu bedecken, damit jemand zurückkehren kann. Und zuletzt, prüfe, wo du stehst. Prüfe deinen Weg. Bist du auf einem geraden Weg, der der Wahrheit des Evangeliums entspricht? Oder bist du gerade heute, so wie du hier sitzt, eigentlich schon abgeirrt von einer Wahrheit, die du einst kanntest, die du einst freudig festgehalten hast. Und es kamen so viele Dinge dazwischen und du bist am Wanken und am Zweifeln und bist unbeständig. Dein Herz ist geteilt. Oder vielleicht hast du von der Wahrheit in Jesus Christus noch nie gehört. Vielleicht hast du es noch nie geglaubt. Die Bibel sagt, wir gingen alle in die Irre. Jeder auf seinen eigenen Weg, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir Menschen, wir sind von Natur aus verirrt. Wir unterdrücken die Wahrheit Gottes mit Lüge. Wir wollen unserem eigenen Herzen folgen und verirren uns in die Finsternis ohne Gott. Du lässt dich von allen möglichen Dingen locken. Sie versprechen dir Freude und Erfüllung. Aber du irrst in Dunkelheit und Betrug und findest nicht allein zurück. Nein, kein Mensch hat Gott je wirklich gesucht oder ist zu ihm zurückgekehrt. Da ist keiner, der Gott sucht, auch nicht einer. Nein, aber Gott wurde Mensch in Jesus, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er gab sein eigenes Leben hin als Lösegeld für Sünder wie dich, um uns frei zu kaufen von unserer Schuld und uns mit Gott, dem Vater, zu versöhnen. Jeder, der an Jesus glaubt, der hat ewiges Leben und wird nicht verloren gehen. Glaubst du das? Ist das deine Hoffnung? Ist das deine Zuversicht? Ist das deine Freude des Lebens? Lass dich zurechtbringen. Lass dich versöhnen mit Gott. Komm zu Christus. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Amen.